93,2.
Turn on.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Wird an der Vorbereitung gefeilt. Und ich habe eben schon gesehen, Firmen und Patrick hat noch letzte Notizen gemacht auf den Zettel. Hallo Patrick erstmal.
Hallo Reinhard.
Was hast du da jetzt noch notiert? Hast du jetzt alles
Artikel,
über den Haufen geschmissen?
Der Artikel bei einem Film fehlte.
Ah, der Super Mario Galaxy Film.
Oder in dem Fall dann der, aber ja.
Ja, das ist noch die Frage, müssen wir gleich mal gucken. Manchmal kommen die ja im Originaltitel einfach ins Kino, auch in Deutschland. So wie bei The Drama ist es ja so geblieben, das ist ein weiterer Film, den wir besprechen werden. Hat ja nicht, ist nicht übersetzt worden mit das Drama, wäre naheliegend gewesen.
Genau. Ja, ich glaube, die haben das auf das Drama umgegangen. Also ich habe den Aufsteller jetzt nochmal im Kopf, aber okay.
Wir schauen gleich mal auf die Kinoliste, unter welchen Titeln das jeweils läuft. Auf jeden Fall die beiden Filme haben wir schon mal im Gepäck. Außerdem haben wir eine Dokumentation über eine Schriftstellerin, Siri Hustvedt. Und du hast für uns bis zum Schluss geschaut, unter anderem einen neuen Film mit Glenn Powell. Das ist ja so ein schöner amerikanischer Typ, so ein College-Boy irgendwie.
Wird ja vermeintlich immer gesehen, aber wenn man seine Rollen genauer anguckt, dann sieht man auch, wie toxische Männlichkeit oft einpackt und auch zeigt, wie die in modernen Zivilisationen auch scheitern. How to Make a Killing, ein Remake sozusagen, ist auch neu ins Kino gekommen. Da hat man den englischen Titel gelassen. Hat man ja auch auf Deutsch übersetzen können.
Das stimmt. Anders wiederum als bei Der Magier im Kreml, der hat einen englischen Titel, The Wizard of the Kremlin.
Ach. Ja, Kremlin.
Kremlin heißt
kein Gremlin.
Ja, also nicht mit den Gremlings zu verwechseln. Da hat man den deutschen Titel genommen, wahrscheinlich weil das Buch, auf dem es basiert, eben auch bekannt ist. Und da spielt unter anderem Jude Law Wladimir Putin. Auch über diesen Film gilt es zu reden.
Ja.
Wir werden aber erstmal ganz entspannt anfangen mit einer Ballade aus aktuellem Anlass. Wir verraten gleich warum. Aus dem Film Alle anderen von Maren Ade.
Ich hab Gott gesagt, hab mich gedacht, wie du behutsam und ganz mich total gemacht. Du kamst von der Wald, die ist morgens so macht. Ich hab dich lieb, so lieb, lieber als du denkst. Ich hab dich lieb. wolltest dich nicht um mich binden. Ich so ein Alabon. Eine Familie mit dir, das war mein Traum. Doch dir war's viel zu früh. Es gibt bestimmt auch noch bessere. Du willst dich erst umsehen. Man weiß ja nie. Ich hab dich lieb, so lieb, lieber wie zuvor. Ich hab dich lieb, so lieb, ich nehm's halt mit Humor. Ruf doch mal wieder an und erzähl mir, was du treibst. Ist ganz egal, wann und überrasch mich, komm her. Ich muss wohl schon träumen. Jeder hat so seinen Tick. Für deine Suche wünsche ich dir viel Glück. Ich hab dich lieb, so lieb. Ich hoffe, du verzeihst. Ich hab dich lieb, so lieb. Ich will noch, dass du's weißt. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, so lieb. Ich nehm's halt mit Humor. Ich hab dich lieb, so lieb. Lieber als du denkst. Ich hab dich lieb, so lieb. Auch wenn du nicht an mir.
Wir müssen jetzt vernünftig sein. Das war ein Song aus dem Film Alle anderen von Maren Ade mit Lars Eidinger. Und dieser Song ist von Herbert Grönemeyer, der da nochmal verwendet wurde. Ein sehr, sehr alter Song aus den frühen 80ern von seinem zweiten Album. Und dass wir den gebracht haben, hat mit Herbert Grönemeyer zu tun. Mhm. Denn der wird dieses Wochenende 70 Jahre alt. Ach, ja. Wir werden ihn später auch nochmal thematisieren, denn er hat ja eigentlich als Schauspieler angefangen. Mhm. Also anfangs kannte man ihn vor allen Dingen als Schauspieler und weniger als Sänger. Und ich weiß, du hast einige Lieblingsfilme mit ihm. Darüber werden wir dann später nochmal reden. Jetzt reden wir aber erstmal über neue Abenteuer von Mario und Luigi. Und bevor du hast ja für uns schon geschaut, wir lösen gleich auf, wer Mario und Luigi sind. Ihr könnt es vielleicht denken, es sind zwei Brüder. Hören wir einen Ausschnitt aus, und jetzt verrate ich es, dem Super Mario Galaxy Film.
Da draußen ist ein riesiges Universum. Es ist voller Galaxien.
Wir müssen alle hier rausbringen. Los, los, los!
Mamma mia!
gebe zu, Patrick, so richtig viel haben wir jetzt nicht erfahren. In
den nicht Trailer wirklich,
aus dem Super Mario Galaxy Film. Aber vielleicht ist das schon so genau ein bisschen exemplarisch für den fertigen Film. Man muss dazu sagen, also es ist jetzt die Fortsetzung zu den Super Mario Brothers Filmen und die Leute, die Kinder haben oder die selber mal Kind gewesen sind, haben irgendwann mal auf Nintendo das Spiel gespielt und das sind jetzt die Filme zum Spiel, sage ich jetzt ein bisschen despektierlich. Du kannst mich aber gleich verbessern und ich frage erstmal ganz kritisch nach, worum geht's denn diesmal in der Geschichte? Neue Abenteuer, habe ich es eben genannt, von Mario und Luigi, um die geht's ja.
Ja, den Plot sucht man auch ein bisschen in diesem Film, das muss man, deswegen habe ich das gerade auch so gesagt, dass das ein bisschen exemplarisch ist. Im Grunde genommen, wir haben unsere Gebrüder, die jetzt immer zwischen der Realität und dieser fiktionalen Welt, die im ersten Teil uns vorgestellt wird, hin und her springen und jetzt wird das einfach erweitert, weil eine, das ist auch eine Eingangssequenz, eine Figur aus diesem Universum, aus diesem Mario-Universum, was ja viel hat, das hat ja auch noch Wario und keine Ahnung, da gibt's ja dieses Rennspiel und so, also man merkt, wir sind Experten oder ich zumindest und wie das immer im zweiten Teil ist, höher, schneller, weiter muss es ja sein und ich stelle mir richtig immer diese Pitch vor, ja, das gibt's doch so ein Spiel, der spielt dann auch in der Galaxie und unsere und dann gehen wir doch jetzt einfach mal dahin. Ah ja, das ist ja ganz tolle neue Idee. Also ich sehe ja bling 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 noch weitere 500 Millionen in den ersten drei Wochen. Also das ist halt der Plot ist im Grunde genommen, dass sie eingreifen müssen, um Bowser Junior ist von dem Bösewicht des ersten Teils der Sohn, der jetzt versucht ihn zu retten, aber gleichzeitig auch eine Prinzessin entführt, um, das ist ja immer in diesem Universum, muss man eine Prinzessin, also auch sehr alt und auf Märchen getrimmt.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja Märchenbezüge.
Ja, und das, ja, aber das ist der Kid, der sozusagen die episodenhaften Szenerien uns zusammenkleistert.
Ich vermute mal, das können wir nicht beurteilen, das spricht aber dann auch nicht unbedingt für die Qualität des Films, dass wenn der Film funktioniert, der funktioniert ja sehr gut, ist ja wieder ein Riesenerfolg, sehr erfolgreich angelaufen, dass Leute, die sich mit den Spielen auskennen, das kann es aber nicht sein, im Film sitzen und sagen, Moment, das kenne ich so, Anspielungen, was da, die wir wahrscheinlich gar nicht erkennen, aber das ist für mich nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal, weil ein richtig guter Film muss für sich funktionieren und das tut wahrscheinlich der Film nicht, der holt im Grunde die Fangemeinde der Videospieler ab und die gehen dann brav rein.
Naja, also ja, also das ist eine Ebene, die dieser Film anspricht. Zum anderen ist das natürlich ein Illumination-Film, also Universals Animationsschmiede. Und das ist auch alles toll. Du musst das auch nicht kennen. Das sieht alles farbenfroh aus. Du sagst, du weißt, das ist jetzt hier der Böse, das sind jetzt hier die Guten. Und da gibt es wundervolle Montagen. Das muss man auch einfach sagen. Die für sich als episodenhaftes Werk, so dass man dann, man kann eigentlich nach jeder Episode Pause drücken und sich was zu essen holen oder zu trinken holen oder man kann auch den Film unterbrechen. Das
sind wie mehr Kurzfilme aneinandergereiht.
Genau. Und das ist so. Und das ist ja eine Sache, die ja Animationsfilme, die für Kinder oft gemacht sind, und oft auch ein Thema, dass man den Plot so ein bisschen auch aus den Augen verliert, damit man die Zuschauer eben auch nicht verliert. Und ich bin mir sehr sicher, auch Leute, die es noch nicht gespielt haben oder Kinder und vielleicht auch Heranwachsende, die Spiele nicht gespielt haben, sehen aber schon hier, dass das auch außergewöhnlich kreativ auch ist. Also diese Welten sind auch toll gemacht und diese Figuren und selbst ob man die kennt oder nicht kennt, wenn da so ein paar Pilze rumspringen, das ist schon auch lustig und das kam auch beim Kinopublikum an. Ich meine, der lief teilweise 11 Mal am Tag in der ersten Woche. Also da sind auch die Zugänge ganz leicht. Auch hier, da konnte man auf Ukrainisch, auf Englisch. Also auch hier hat man wirklich sehr viel Barrierefreiheit auch geschaffen, damit die Leute da auch reingehen. Aber es braucht ja auch keine Sprache bei dieser Episodenhaftigkeit. Also jeder erkennt, auch wenn die nichts sagen, das ist jetzt witzig gemeint oder ist nicht witzig gemeint und das ist jetzt eine Action-Szene und das ist jetzt keine Action-Szene. Also man hangelt sich so durch den Film. Die Kritiken sind ja auch durchwachsen, wie beim ersten aber auch. Also wenn jetzt jemand ankommt, ja, aber der erste hatte einen Plot. Nee, der erste hatte auch keinen Plot. Also ich fand, das ist genau die Fortsetzung. Wer den ersten Woche wird auch den zweiten mögen und es zeigt sich auch, dass die Kritiker eigentlich nur kritisch sind, dass die Fangemeinde eigentlich sagt, das ist genau das, was wir wollen.
Und das können wir ja auch mal ganz transparent sagen, da kommen wir als Kritiker ja auch an unsere Grenzen, weil es ist ja völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir wollen die Fangemeinde abholen und wir machen das für die Fans und machen das eben dann so
auch
wie
Kinder.
Im ersten Teil.
Nein, das ist auch für
machen
Kinder.
Das auch für Kinder.
Ja.
Und da funktioniert das ja offenkundig sehr gut. Was sollen wir jetzt da künstlich rumkritteln? Es ist jetzt nicht unser Film aus den genannten Gründen, weil er vielleicht so episodenhaft ist, aber du hast ja auch schon positiv gesagt, für sich genommen ist das gut animiert, ist das auch gut
choreografiert. Ja, tolle Montagen auch, von der Musik her und so.
Und das ist ja nicht so einfach so hingerotzt oder so. Man sieht ja schon, dass da Arbeit dahinter steckt.
Die haben sich da wirklich, also er war ja auch gar nicht so toll. Ich glaube, der hat nur 110 gekostet, wenn du überlegst, dass der
Millionen,
Astronaut
sagen, ja,
Dollar
Erdbeeren, ja.
Äh,
Pilze.
Pilze, wollte ich gerade sagen, als Anspielung. Ich meine, der Astronaut hat, glaube ich, 180 gekostet. Also so ein Film ist auch halt teuer und dafür geht der eigentlich. Und der schlägt ja auch ein wie eine Bombe. Es ist super, dass es sowas für Kinder und Jugendliche gibt, die sozusagen auch dieses Generationenübergreifende, weil du gerade gesagt hast, ich glaube, in den 90ern haben ja schon viele Nintendo gespielt und das sind ja fast zwei Generationen schon, die mit Nintendo aufgewachsen sind. Da ist natürlich schon auch ein kollektiven Bewusstsein, was oder die Postmoderne, wie man immer so schön sagt, das ist ja schon selbstreferenziell und auch der Film ist es. Es hat nur einfach, und da sagst du, da hast du vollkommen recht, wir kommen da einfach an unsere Grenzen, das hat keinen Plot, es hat keine Figurenentwicklung, es hat jetzt nicht irgendwie so durchgesagt, oh nein, wenn das jetzt passiert, bin ich unfassbar emotional involviert. Das hat der Film alles gar nicht und das will der Film auch gar nicht. Der lebt von seiner Humoristik und seiner Bildsprache, die episodenhaft uns präsentiert wird. Es ist nicht mehr, aber es ist eben auch nicht weniger.
Und da ist auch alles gesagt, das sagst du über den Super Mario Galaxy Film und dieser Film läuft überall in vielen Vorstellungen, wie du eben schon gesagt hast, unter anderem auch in Erfurt, im Erfurter Cinestar. Und wir reden gleich weiter mit dem nächsten Film. Vorher gibt's erstmal Musik von Feist, Mascha Boom.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. But in the meantime, I got his heart. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay.
Rise.
Die Welt ist voll mit Künstler und Künstlerinnen, die die Welt gar nicht kennt. Und so geht es mir auch heute wieder, wenn wir manchmal so Filme besprechen oder gerade jetzt, wie wir über eine Dokumentation sprechen werden, habe ich noch nie gehört von der Künstlerin. Aber das ist ja auch das Schöne, dass das Medium Film ja auch einfach vergessene Künstler und Künstlerinnen so uns nochmal präsentiert oder denen so ein Denkmal eben auch baut, damit die Nachwelt auch sieht, da gab es ja auch noch mehr. Und unter anderem gibt es eine Schriftstellerin, die Siri Hustvedt heißt. Und ich saß erstmal da und musste heute Morgen den Namen 27 Mal versuchen abzuschreiben, weil ich sie einfach nicht kannte. Und es gibt einen Film, der 2026 erschienen ist, eine deutsch-schweizerische Koproduktion in Englisch gedreht, die heißt Siri Hustvedt Dance Around the Self. Sehr mysteriös, auch der englische Titel, ne, gleich für den englischen Markt auch gemacht. Schön auch zur Vermarktung. Aber lass uns erstmal Schritt für Schritt an die Sache rangehen. Rainer, du durftest diesen Film dir anschauen und du sagst erstmal, um was es geht. Ich denke mal, es geht um Siri Hustvedt.
Es geht um Siri Hustvedt und ich kann dich auch beruhigen. Mir ging es auch so, dass ich sie nicht kannte und ich glaube aber viele, die sich mit Büchern besser als wir auskennen, die sich mit Büchern so auskennen wie wir mit Filmen, haben von diesen Namen auf jeden Fall schon mal gehört und kennen sie sehr gut. Ich kam mir auch so ein bisschen komisch vor, als ich dann einem Freund, bei dem ich damals während der Berlinale, als ich den Film gesehen hatte, übernachtet hatte, habe ich das erzählt und der meinte, kannte sie sofort. Ja. Und das war für mich so, als würde ich Heinrich Böll nicht kennen oder Ernest Hemingway oder so oder Johann Wolfgang von Goethe oder so. Aber das ist, glaube ich, immer relativ so wie bei Filmen, wie wir auch manchmal sagen, wir nennen einen Titel und jemand sagt, kenne ich nicht und für uns ist das aber ein ganz bekannter Name. Also das muss man dazu sagen. Aber deswegen war ich eben sehr neugierig, weil ich eben im Vorfeld auch gehört hatte, das ist ein sehenswerter Film und Berlinale sagt es ja schon, da lief ja eine Sektion Panorama, das ist immer was Besonderes.
Panorama-Dokumente, genau.
Panorama-Dokumente ist noch so eine Untersektion vom Panorama und da war eben auch die Regisseurin Sabine Liedl mit anwesend und das ist immer sehr schön, wenn sie dann gleich ein bisschen einführen kann und sie hat dann eben auch nochmal erzählt, dass sie da mehrere Jahre dran gedreht hat. Ich will jetzt gar nicht so viel jetzt über das Making-of erzählen, wir hören erstmal kurz einen englischsprachigen Ausschnitt uns an, da kriegen wir schon mit, so ein bisschen die Geschichte von Siri Hustvedt, 1955 in den USA geboren, aber norwegischer Herkunft, ist aus Minnesota stammt, das kommt jetzt gleich auch im Trailer mit vor, weil sie eher so ein Landei ist und dann mit 23 Jahren im Jahr 1978 nach New York zieht,
natürlich,
um da eben zu schreiben, weil das war schon damals die Stadt der Städte New York und da war vielleicht die Chance am größten, auch vielleicht kreative Menschen zu kennen und sich inspirieren zu lassen. Wir hören uns aber erstmal einen Ausschnitt an aus Siri Hustvedt, Dance Around the Self.
When I was 13, I decided that I wanted to be a writer. And then you write, and you write, and you write. Years ago, I left the wide, flat fields of rural Minnesota for the island of Manhattan to find the hero of my first novel. Everything I write, I want it to be emotionally true. It was a time of my life of tremendous possibility.
There's the sweet girl from Minnesota.
In my little white world in Minnesota, girls were supposed to be good. I have worked for many years to throw that off.
And of course, there's the great beauty, Siri. A 6 foot tall woman intimidates a lot of men.
The great women are all cheaper than the great men.
And then there's the deep Siri, the one who writes.
Soweit akustische Eindrücke des Films. Wenn es solche Dokumentationen gibt, steht's und fällt's ja mit zwei Dingen. Einmal, wie inszeniere ich? Ist es ein Jahr und dann 74 geboren, 75 das gemacht, 76 das gemacht? Also wie ist die Art von Film? Und ist es natürlich die Figur? Wenn wir nämlich eine Figur uns in einer Dokumentation widmen, muss sie natürlich auch einen gewissen Panache, ein bisschen Interesse auch bei uns. Der Film geht 110 Minuten. Da muss natürlich diese zwei Ebenen müssen natürlich dann einfach auch funktionieren, damit ein gute Dokumentation rauskommt. Ist es so eine Art Film oder erfüllt er diesbezüglich beide Kriterien positiv oder ist es was ganz anderes sogar geworden?
Nein, er ist schon da sehr chronologisch aufgebaut und du hast ja eben gesagt, Panache und so. Und ich finde es aber in Ordnung, dass er chronologisch aufgebaut ist, weil natürlich könnte man jetzt wieder kritisch sagen, dass das schon fast konventionell ist, ist der Film aber nicht, weil der auch teilweise mit Zeichnungen arbeitet, wo er nochmal das Gesagte illustriert und so. Mhm. Also hat sich da schon auch visuell, oder die Regisseurin in dem Fall hat sich da schon visuell etwas einfallen lassen. Und das macht es natürlich für uns als Zuschauer oder Zuschauerin auch leichter zugänglich, weil ich muss sagen, es geht um viele Themen, wie auch das Thema Altern und Sterben, vor allen Dingen, die nicht einfach sind. Und manche Sachen, finde ich, kommen auch sehr intelligent bzw. intellektuell daher, dass ich schon ganz schön meine grauen Zellen auch anstrengen musste. Mhm. Da war ich froh, dass der Erzählfluss dann eher chronologisch ist. Wir haben übrigens eben im Ausschnitt nur eine männliche Stimme gehört, und das war die ihres Ehemanns. Den kennt man vielleicht eher, ist auch ein Schriftsteller, Paul Auster, unter anderem von Werken von Smoke und Stadt aus Glas. Will jetzt aber nicht Siri Hustvedt definieren als die Frau von. Das ist übrigens auch Thema, dass das lange Zeit ihr Problem war. Also nach dem Motto, ach, die Ehefrau von Paul Auster schreibt auch, die schreibt wohl nur, weil er schreibt, und so im Schatten von ihm fließt sie so mit, das ist immer undankbar, so ist es nicht gewesen. Gut. Aber er kommt eben, muss man auch sagen, jetzt nicht explizit mit vor, das suggeriert der Trailer so ein bisschen, weil, muss man auch sagen, zur Vermarktungsstrategie gehört auch so ein bisschen, dass man Paul Auster, da ist man wieder bei dem Thema, so auch ein bisschen davor drückt. Mhm. Im fertigen Film wird das eigentlich wesentlich eleganter gemacht, dass er dann irgendwann auftaucht, man denkt, oh, das ist doch Paul Auster, und während der Zeit der Dreharbeiten stirbt auch Paul Auster, deswegen ist das Thema Sterben eben auch dabei. Aber ich wollte deine Frage ja kurz beantworten und sagen, es ist chronologisch erzählt, und dadurch aber, dass da viele interessante Themen verhandelt werden, ist der Film dann trotzdem nicht langweilig oder konventionell.
Jetzt hast du ja den Film gesehen und hast selber auch gesagt, dass Siri Hustvedt, ich hoffe, wir sprechen sie richtig aus, das wird uns verziehen, dass unser amerikanisch, norwegisch nicht so stark ist. Warum hat sie denn so besondere Literatur, oder was hat denn das Besondere an ihrer Literatur ausgemacht? Ich meine, du kannst ja auch jemanden hier vom Anger nehmen und der kann auch erzählen, ich habe mein Leben lang geschrieben und keiner schon zu Lebzeiten verkannt, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Also was war denn das Besondere auch an ihrem Stil, und wird das auch zum Thema gemacht? Weil am Ende des Tages will ich ja jetzt nicht nur jemanden haben, der irgendwie in der Welt des Künstlers aufgetreten ist, sondern ich möchte ja auch wissen, warum gerade diese Künstlerin eben so besonders auch gewesen ist. Wird das auch zum Thema gemacht, oder hast du danach Erkenntnisse gehabt?
Das wird zum Thema gemacht, und ich habe danach auch Erkenntnisse gehabt, weil ich kannte ja, so wie ich bei dir ihren Namen nicht kannte, kannte ich ihr Werk auch nicht. Also sie hat ja relativ früh dann, nachdem sie in New York angekommen ist, schon angefangen zu schreiben. Also gleich ein erster Gedichtband ist 1981 erschienen. Ich lese dir vor, ist dann bei uns erst 2012 rausgekommen. Aber er hat ein bisschen gedauert, ehe dann ins Deutsche übersetzt wurde. Aber was ich so rausgehört habe, und das ist vielleicht auch ein Anliegen der Filmemacherin Sabine Liedl gewesen, uns eben Siri Hustvedt, diese noch nicht kennen, so ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Also ich glaube, ein Thema war natürlich auch so ein bisschen so eine, logisch, liegt bei ihr auf der Hand, eine weibliche Perspektive reinzubringen. Also sie hat zum Beispiel einen Roman geschrieben, Die zitternde Frau, darum geht es auch. Und der ist autobiografisch gefärbt, sage ich mal. Da geht es um eine Frau, die das Zittern ihres Körpers bemerkt und erkunden will, was ist da los? Liegt da irgendeine Ursache zugrunde? Ist da, und das ist so, also ein Trauma, eine Übergriffigkeit, mhm, was ihr auch wirklich passiert ist. Also sie wollte extra das eben nicht als biografische Verarbeitung machen, aber das wird eben dann im Roman verarbeitet. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das eben die Bücher, die sie eben mit bekannt gemacht haben, dass eben dann solche Themen auch mehr in den Vordergrund gerückt wurden und literarisch eben auch interessant war. Das ist ja immer das Entscheidende, nicht nur das Thema zu haben, sondern literarisch auch gut geschrieben. Aber da gebe ich zu, bewege ich mich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich ja noch kein Buch von ihr gelesen habe. Ich habe es jetzt vor, ein erstes zu lesen, was nämlich jetzt frisch rausgekommen ist, wo es genau um die Tatsache geht, wie wir mit dem Thema Tod umgehen. Das Buch heißt Ghost Stories. Da geht es auch nochmal um die Verarbeitung vom Tod ihr Mann und so. Mhm. Das will ich einfach lesen. Leider habe ich es bis heute nicht geschafft, sonst hätte ich da so ein bisschen mehr auch auf die Frage antworten können. So bewege ich mich ja auch ein bisschen in der Grauzone. Ich kann nur sagen, dass der Film einen auf jeden Fall inspiriert, mal ein Buch von ihr zu lesen.
Somit haben wir eine Biografie, die gelungen ist.
Das würde ich so sagen. Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Das muss man ja mal sagen. Du kennst es ja auch so, in diesem Berlinale Filmfestival Kontext sehen wir ja täglich 3 bis 4 Filme und viele unterschiedliche Sachen. Ich kann nur sagen, ich habe den Film, um das mal transparent zu machen, gesehen. Da habe ich parallel eigentlich angefangen zu schauen, Gelbe Briefe von Ilka Çatak, der später den Hauptpreis bekommen hat, und habe aber nach der Hälfte gemerkt, dass es nicht mein Film ist. Deiner war es ja auch nicht. Und wusste ja, dass parallel diese Doku über Siri Hustvedt läuft, und bin dann in den Nachbarkinosaal schnell gehuscht. Das kann man ja so bei der Berlinale damit untermachen.
Gehufset.
Und gehustwettet, genau. Und bin dann da rein und muss sagen, die Entscheidung war goldrichtig, weil das war ein ganz anderes Niveau. Das muss man wirklich sagen. Man merkt auch die Wertigkeit dieser Dokumentation an. Das ist nicht einfach so eine Fernsehdoku, die mal so schnell abgedreht wurde.
Sehr schön. Nee,
da hat man schon wirklich richtig gearbeitet. Auch das Vertrauen der Regisseurin zu der gefilmten Person, das merkt man ja, muss ein großes gewesen sein. Sie hat vorher meines Wissens schon mal eine Doku über Paul Auster gemacht und man kannte sich, sonst wäre man gar nicht in die Wohnräume reingekommen. Mhm. Sie hat ja da auch Dinge gefilmt, wo man Vertrauen haben muss, also wo auch so die Hustwirt sagen muss, okay, lass die Kamera ruhig laufen, ist in Ordnung. Also und das merkt man den Film auch an. Ja, und das ist auch die entscheidende Vorarbeit mit gewesen von Sabine Liedl. Das hat sie auch damals vor dem Film nochmal erzählt. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt nicht nur so PR-Getöse oder so, das merkt man wirklich und das ist ein dicker Pluspunkt dieses Films, dieser Dokumentation.
Ist ja auch immer schön für Dokumentationen, wenn die wirklich auch Einblicke bekommen und auch wirklich was gesagt wird und nicht nur so eine Abarbeitung quasi der Eckpfeiler ihres Lebens irgendwie abgearbeitet werden. Somit, wer Siri Hofstedt mag, wird in diesem Film auf jeden Fall gut ankommen und wer sie noch nicht mag, hat eine gelungene Dokumentation dargeboten bekommen und du sagst jetzt noch, wenn wir jetzt Interesse geschürt haben, wo dieser Film läuft und wo man sich diesen Film gönnen kann.
Also er läuft nur noch unter anderem, er läuft in Jena, das ist ein bisschen weit weg, im Kino am Markt, aber er läuft auch in Weimar im Lichthauskino und ich habe es mal ausgesucht, jetzt so Anfang der Woche, jetzt nach dem Wochenende in der Nachmittagsvorstellung, vielleicht insofern ganz gut, dass man direkt nach der Arbeit dann schnell nach Weimar fahren kann. Da läuft zum Beispiel Montag um 16.40 Uhr Siri Hustvedt, Dance Around With Self und auch nochmal am Mittwoch, auch zur gleichen Zeit um 16.40 Uhr. Könnt ihr auch nochmal in Ruhe nachschauen unter lichthaus.info, aber ist schon eine Empfehlung, wer sich für sie vor allen Dingen von vornherein interessiert und sie schon kannte, sollte auf jeden Fall diesen Film auch anschauen. Und wir machen hier weiter mit Musik von Alicia Keys aus dem Film The Drama.
Near me.
Try to Sleep with Me. Nein, Try to Sleep with a Broken Heart. Was erzähle ich hier?
Ja,
ich
bin ja wieder mal
Alicia Keys. Kannst du den Titel? Du kriegst jetzt so, als wäre nicht mal aufgefallen, hätte ich den falschen Titel genannt. Ja, aber siehst du mal, das war jetzt vielleicht ein Fortschritt. Ja, aber
ganz schön frivoler Titel für einen Song. Wäre vielleicht auch ein bisschen aufgefallen. Gibt's gar nicht mehr so, oder?
Das stimmt. Doch,
wahrscheinlich schon. Und wir kriegen hier uns den Insider-Begriff nicht.
Swallow. Aber passt vielleicht auch ganz gut, um den richtigen Titel nochmal zu nennen. Try to Sleep with a Broken Heart. Also versuch mit einem gebrochenen Herzen zu schlafen. Möglicherweise ist es ja auch so mit Thema im Film das Drama. Ich habe das übersetzt. Läuft unter The Drama. Daraus ist dieser Song der neue Film mit Robert Pattinson, Zendaya. So wird er vermarktet. Die beiden als Zweiergespann. Mm-hmm. Wir werden aber gleich merken, dass da noch zwei mit dazugehören. Ein weiteres Zweiergespann. Alena Haim und Mamoudou Effi. Mm-hmm. Und Patrick, du hast den Film gesehen und ich glaube, wir sind uns einig, sollten wir den Trailer ausnahmsweise mal wirklich relativ anfangen.
Ich weiß ja nicht, wird ja wahrscheinlich nur Musik sein, aber mach mal den Trailer, weil das
weil nur Musik
marketingtechnisch eine schöne Sache ist.
Also, genau.
Achtung und drehen.
Gut. Die Hochzeit ist diesen Samstag. Welche Geschichten bringst du?
Du meinst in meiner Rede?
Ja. Unsere erste Begegnung?
Ja.
Okay, auch unser erstes Date?
Ja, na klar.
Fuck.
Hey, keiner zwingt dich zu einer Rede.
Du meinst also, Charlie ist deine erste...
Liebe?
Ja. Erste Liebe oder erster Crush?
Beides, denke ich.
Ist das verrückt?
Mit 30?
Ich will auch was sagen über ihr Lachen. Weißt du, es ist wirklich süß. Aber irgendwie auch...
Kannst du mich abtören?
Für unsere Hochzeit haben wir dieses Spiel gemacht, uns jeweils das Schlimmste zu sagen, was wir je getan haben.
Echt jetzt?
Ich erzähle euch meins, wenn wir es alle tun. Einverstanden?
Was hast du getan?
Dieser Hund.
Überall Bierflaschen und Pornohefte.
Hast du ihn eingesperrt die ganze Nacht?
Ja.
Das Schlimmste, was ich hier getan habe. Ich.
Okay, ich... Ist das dein Ernst? tut mir leid.
Ich bestelle Uber. Du hast doch nicht wirklich...
Verdammt, Emma!
Verdammt, Emma, das ist
oh, die den Trailer kannte ich gar nicht.
Ja, ist doch offenkundig nochmal eine andere Variante, ja. Aber am Ende ist es die Situation, die ja auf jeden Fall interessant ist. Also vier Leute, zwei Pärchen sitzen am Abendbrottisch oder bei einem Dinner.
Na, das ist so ein Test, das ist auch ein bisschen witzig gemacht. So die du musst ja so, wenn du eine Firma buchst, wo du dein Abendessen machst bei einer Hochzeit, dann musst du so einen Testabend machen und die sitzen halt gemütlich da zusammen und diese Firma beschwert sich auch, wir sind hier keine Bar. Und die betrinken sich da halt und essen. Und dann ist das schon der Plot. Ich wusste das zum Beispiel nicht, weil der erste Trailer war eigentlich so, dass der aufhört mit der Vorstellung des Pärchens und dann beginnt der Film. Und so wie der Trailer bisher, also der wirklich ein halbes Jahr im Kino lief, so beginnt dann auch der Film. Wir kriegen das Pärchen vorgestellt und dann beginnt es. Jetzt geht der Das ist jetzt aber neu gewesen, dass quasi es, warum wird's zum Drama? Warum wird's zum Drama? Eigentlich haben wir doch ein vernünftiges Pärchen und das ist der Plot.
Aber das haben wir jetzt ja trotzdem nicht erfahren, ne?
Das hat jetzt ja Gott sei Dank, das werden wir auch nicht sagen, weil das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil das wirklich eine richtig tolle Auseinandersetzung ist. Also als das kam, ich habe rübergeguckt, saß mit zwei Freunden drin und wir so, aha, dahin geht der Film und das hat einen, und plötzlich waren wir alle im Kino gleich, wir waren an der gleichen Position, keiner hatte einen Informationsvorsprung und wir mussten uns mit dem Thema auseinandersetzen und ich sagte, wie es ist, das Thema, was aufkommt, was die von Zendaya gespielte Figur, also von Emma uns darbietet, das ist schon ein Brocken und das muss, Robert Pattinson spielt dann quasi hier drin die Rolle des Verarbeitenden, weil was ist, wenn ich das über meine Partner oder zukünftige Partnerin weiß, wie gehe ich damit um? Und das ist ganz, ganz toll. Das ist wirklich richtig wundervoll auseinandergesetzt, weil diese ganze Unsicherheit, was dieses, das ist eine gesellschaftliche Debatte, das muss man ganz klar sagen. Ich würde sagen, mehr eine amerikanische gesellschaftliche Debatte, aber andere Länder sind davon auch noch nicht verschont gewesen. Und das ist unfassbar stark. Schon alleine, wo wir haben ja vorhin über Plot geredet. Hier weißt du genau, was kommt und du kommst dann die ganze Zeit, bleibst du bei diesem Thema und die ganze Zeit präsentiert uns der Film auch das Thema.
Interessant ist ja, ich habe mit mehreren Leuten in verschiedenen Konstellationen verschiedene Trailer auch gesehen, aber alle Trailer hatten eben trotzdem gemeinsam, so auch der gerade gehörte, dass man am Ende, und so sollte ja auch ein Trailer sein, eben nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und ich frage deswegen auch nur mal ganz vorsichtig, also nicht, dass du jetzt was verraten sollst, aber
das fällt
ja auch ein, oder fällt dir auch auf bei der Einordnung des Films von, um mal den Titel jetzt wirklich korrekt zu nennen, das Drama noch einmal auf Anfang, ist der Film jetzt vom Genre ein Liebesfilm? Ist es eine Rom-Com, also eine romantische Komödie? Ist es eine schwarze Komödie? Ist es ein Psychodrama? Das scheint ja irgendwie alles mit drin zu stecken. Ne?
Und hier sind wir wieder angekommen bei der Produktionsfirma, das ist A24, das ist die Arthouse-Schmiede in Amerika, das muss man einfach ganz klar sagen. Die auch wirklich, wenn man das Studio mal guckt, die haben immer Oscar-Filme dabei in den letzten Jahren gehabt. Also sowas wie zum Beispiel Everything Everywhere All at Once oder The Smashing Machine, was letztes Jahr, der jetzt nicht so weit mit reingerutscht ist, aber die haben immer jemanden im Petto. So, und bei dem Film ist es genauso. Und man muss jetzt hier auch mal wirklich sagen, diesen Film hättest du, das ist eigentlich ein Drehbuchfilm. Du hast ein Vier-Personen-Stück und du lässt das miteinander arbeiten, obwohl ich nachher natürlich sagen muss, dass Charlie und Emma schon hinterher schon im Mittelpunkt stehen. Und weil du gerade gesagt hast, dieser Film hat Humor. Also es gab
Drehbuchfilm / auch ein bisschen Kammerspiel.
Theaterhaft, aber das ist ein Kinofilm. Die Kameraarbeit ist der Wahnsinn. Übrigens habe ich verwechselt mit einer anderen Kamerafrau, aber auch hier ganz besonders ist sie Arseni Khachaturian. Muss man sich merken. Wundervoll. Wie mit Schnitt hier gearbeitet wird und dadurch der Film eine Dynamik kriegt. Zum Beispiel auch mit Traumsequenzen gespielt wird. Und auch wenn das ist ja das, was in Inception so geht. Wenn du einen Gedanken im Kopf hast, dann hast du den im Kopf. Und dieser wächst und wächst und wächst. Und diese Unsicherheit, diese beiden Hauptfiguren einfach dadurch bekommen und wie sich das Umfeld auch darauf einstellt, die auch darüber Bescheid wissen, das ist so toll. Das ist wirklich, das ist schauspielerisch großartig, aber das ist vor allem auch von den Dialogen her, die nie gekünstelt werden und die nie uns das Gefühl vermitteln, jetzt haben wir hier eine intellektuelle Auseinandersetzung. Das ist ganz intim gespielt und gesprochen und gleichzeitig aber als Kinofilm uns präsentiert. Und da sage ich mir mal, das ist der Unterschied zwischen Filmen, die so theaterhaft herkommen und dann so wie Venus und Pelz schön und independent und klein oder Gottes Gemetzels. Hier wird es größer, weil hier sehen wir wirklich etwas, wir sehen wirklich das ganze Drama und ich find's so toll, dass das schwerste Genre ist das Drama. Also Woody Allen würde das bestätigen. Ein richtiges Drama zu machen ist mit das Schwerste, was du schaffen kannst. Deswegen konnten das nur die ganz Großen wie Kieslowski oder Ingmar Bergman. Das konnten wirklich nur die ganz, ganz Großen. Woody Allen eben auch nicht unbedingt immer gut. Das hier ist das perfekte Drama. Drama heißt ja nicht, dass es nicht witzig ist. Wer sagt das? Ein Drama kann ja auch durch eine humoristische Auseinandersetzung damit. Das sind ja keine Schenkelklopfer. Und ich sage, es gibt eine Szene, da mussten wir drei absolut als Einzige im Kino lachen, weil wir die Absurdität des Ganzen so toll nachvollziehen konnten. Und das konntest du den ganzen Film einfach machen, dass dieser Film es dir auch erlaubt ist, als schwarze Komödie oder auch als Psychodrama. Gar nicht schlecht, diesen Film auch zu machen, weil das Thema einfach auch so hart ist. Und plötzlich haben wir keinen Film, der irgendwie nur uns ein Pärchen zeigt, das gerade heiraten muss und in Unsicherheiten kommt. Nein, wir sehen eine Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlichen Tabuthema von einem Mikrokosmos aus. Und wir sehen immer nur diese Facettstücken. Und so ist es immer am besten, wenn man sich eines Themas annähert, das niemals an einem Abend zu Ende besprochen. Also aus diesem Gespräch, wenn wir das heute Abend am Armutstisch führen würden, würden wir beide nicht mit einer Lösung rauskommen. Du kommst zu keiner Lösung raus. Und das weiß der Film. Und der Film macht sich die ganze, sondern es geht eher darum, wie gehen wir damit mit dem Thema um und was macht das mit uns? Und deswegen ist das ein 5 von 5 Sterne. Ich war so beeindruckt. Wir haben danach noch Ewigkeiten weitergeredet. Und man muss jetzt hier nochmal ganz kurz auch mal Robert Pattinson mal auf den Punkt bringen. Der Mann spielt ja nur noch grandiose Sachen. Also der spielt ja wirklich, der kann The Batman machen und gleichzeitig spielt er aber auch denn sowas
kleine Independent-Filme, Die My Love haben wir ihn zuletzt gesehen,
der Leuchtturm auch. Also das sind Filme, dieser Mann geht so in die Vollen und das ist so toll, dass er draußen ist. Und Zendaya ist die Frau der Stimme. Also wir haben gestern nochmal, die kommt ja dieses Jahr noch mit Dune, kommt sie noch ins Kino. Ja, Euphoria, die neue Staffel, kommt ja, ist sie auch noch draußen. Also wir haben die neuen Spider-Man-Filme, sie ist ja wirklich überall. Aber dieser Film zeigt, dass sie wirklich am Puls des kreativen Kinos gerade ist. Das ist wirklich, wirklich, das ist wirklich Zeitdokument oder Zeitgeist, wie wir immer so schön sagen. Ist wirklich grandios von den beiden.
Wir müssen auch, weil wir gerade bei Namensnennungen sind, trotzdem auch mal den Regisseur und gleichzeitig Drehbuchautor nennen. Ein Norweger, beides. Christopher Borgli ist beides, also hat auch diese Geschichte geschrieben, weil du meinst, es ist eben auch wirklich sehr, sehr gut auch geschrieben, ein Drehbuchfilm. Und das ist erst sein zweiter Film und offenkundig, müssen wir uns den Namen wirklich mal merken. Also 1985 in Oslo geboren, noch relativ jung, ist alles aber relativ eher dein Alter, noch jünger. Also
stimmt, Reinhard habe ich gar nicht gesehen.
Ja, und wir müssen mal gucken, was jetzt von ihm noch kommt. Aber das finde ich erstmal großartig, dass wir jetzt auch mal manchmal neue Regisseure, neue Regisseurinnen und Christopher Borgli, also haben wir jetzt genannt wenigstens, weil das natürlich dann auch mit seinem Film ist.
Und ich muss auch als Referenz, in welcher Ebene wir uns befinden, das ist das Festniveau. Also so hartes Thema. Das darf man nicht vergessen. Also es geht jetzt hier nicht um um das Thema, was auch in das Fest ist. Das ist nicht, das meine ich nicht damit.
Aber sondern vom Ansatz her, das ist quasi eine Familienfeier, Finger. Das ist eigentlich was Schönes, ja. Also so ist ja auch bei genau. Das Fest, das ist ja eigentlich eine vertraute Situation, in der man glaubt, genau. Alles ist schön, wenn das plötzlich kippt.
Genau, also das Fest hatte ich nie, da hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber hier muss man, in diese Richtung geht es aber nur noch mal so als Referenz. Und ich möchte das auch mal so, in dem Film, der ist ab 12 freigegeben, saßen auch ganz viele jüngere Menschen, also Pubertierende, die wegen Zendaya da reingegangen sind. Und die sind, der Film war für die teilweise unerträglich. Also die sind auch teilweise rausgegangen, weil der den Finger wirklich in die Wunde reinlässt und uns auch nicht weglässt. Und auch beim Schnitt sozusagen, muss man auch mal ganz klar sagen, so was bei Tenet so kritisiert wird, dass immer so, übrigens auch mit Robert Pattinson, dass man immer Informationen kriegt und die so zusammengerafft werden. Das hat man hier auch. Weil wenn wir jetzt heute Abend, sagen wir mal, wir setzen uns heute Abend zusammen und reden 4 Stunden, haben wir ein Streitgespräch. Dann sind wir ja nicht 4 Stunden in einem Streit. Dann geht der eine mal einen Kaffee trinken, der andere geht mal auf Toilette, der andere geht mal raus, eine rauchen. Irgendwas passiert immer noch zwischendrin. Der Film lässt uns da aber nicht raus. Und deswegen ist das auch so toll geschnitten. Also das ist wirklich ein Film, der wirklich die Schuhe auszieht und man sagt, okay, diese 106 Minuten folge ich dir komplett und ich bin dir komplett ergeben und ich bin komplett auch emotional involviert und wenn das Drama wirklich Fahrt aufnimmt und jetzt möchte ich meine große Lanze auch für diesen Film brechen, ich habe von Anfang an gedacht, das wird ein richtig unangenehmer Film, das wird sowas wie Uncut Gems, wo es wirklich eine Abwärtsspirale ist. Dieser Film hat immer wieder schöne Seiten und immer wieder, und der Untertitel in Deutschland nochmal auf Anfang, ist eine wundervolle Kommunikationsebene, ich will sie mal nicht verraten, die sie in dem Film anwenden. Und der Film hat ganz, ganz viele Lichtblicke und hat trotzdem ein starkes Pärchen, was trotzdem sich auch liebt. Und das fand ich auch mal so schön. Den als Abwehrspirale und dann am Ende explodiert alles und alle trennen sich und alle sind traurig. Das hätte einfach sein können. Aber hier geht's wirklich um die Auseinandersetzung, weil eine Beziehung, sagen wir mal, wenn wir jemanden heiraten wollen, dann sagen wir ja nur bestenfalls bis der Tod uns scheidet. Also wir bleiben jetzt zusammen. Das haben wir jetzt entschieden. Aber das heißt ja nicht, dass du 40 Jahre hast, wo irgendwie nur eitle Sonnenschein ist und wir leben unsere Leben parallel. Nein, das Drama kommt immer und das Drama kommt in all unsere Leben. Und deswegen finde ich erst dieses übertriebene, das Drama, so diese der Horrorfilm, weißt du, was ich meine? Der Science-Fiction-Film. Aber hier passt es perfekt, weil du das auf jeder findet in diesem Film. Also jeder hatte schon einmal diese Aussage. Jeder war auch mal enttäuscht von seinem Gegenüber, weil er etwas nicht wusste. Und das verpackt der Film einfach grandios zusammen.
Also volle Begeisterung von Patrick ja. Für das Drama noch einmal auf Anfang von Christopher Walkley, unter anderem mit Robert Pattinson, Zendaya, das übrigens nochmal so als große Hintergrundinformation, ist ja der erste von 3 gemeinsamen Filmen diesen Jahr, du hast ja die auch schon genannt, in The Odyssey spielen sie ja beide auch noch
wieder gemeinsam. Die hatte ich ja noch vergessen, ja.
Und in Dune 3, der dann Ende des Jahres anläuft, sind sie ja auch wieder gemeinsam zu sehen.
Zumal man ja auch sagt, man weiß ja bei The Odyssey, das ist ja so Episoden, da weiß ja gar nicht, ob sie in derselben Szenerien sind.
Das wissen wir nicht,
das also muss man also
wahrscheinlich nicht nochmal im Pärchen spielen.
In Dune, die Rolle, die Robert Pattinson da verkörpert, ich habe ja den zweiten Teil gelesen, ich kann mich gar nicht an seine Rolle erinnern. Ich weiß nicht, ob der neu reingeschrieben wurde und ob die sich überhaupt auch da begegnen. Aber man muss schon sagen, dass das 2 Schauspieler sind und da brauche ich jetzt auch nichts Besonderes sagen. Das sind Schauspieler der Stunde. Also es gibt ja immer so Schauspieler, wo man sagt, ach, das war doch das Jahr des und das war, und Zendayas Jahr ist das. Also und auch hier in dem Film eine wundervoll ernstzunehmende, also auch dieses Geschlechterkampf und Rollenverteilung. Robert Pattinson spielt hier eine wundervolle Männerfigur, aber Zendaya spielt auch eine richtig starke, tolle Frau und die ist wirklich sowas von einem Business und gerade für Female Empowerment auch eine Stimme des Kinos.
Also das Drama noch einmal auf Anfang, eine absolute Empfehlung von Patrick und läuft unter anderem im Cinestar in Erfurt. Man kann einmal 17.05 Uhr zum Beispiel reingehen oder auch 20 Uhr in die Abendvorstellung. Mich hast du überzeugt, ich werde auf jeden Fall jetzt am Wochenende noch reingehen. Jetzt hören wir einen Song, auf den alle während des Films, was wir ja im Trailer vorkommen, das ist ein Song, den man auch außerhalb von Radio Frei in anderen Radiosendern immer wieder hört. Trotzdem ist er auch ganz gut, auch wenn es ein typischer cool. Radiosong ist ja. Von Donna Lewis, I Love You Always Forever. Feels like I'm standing on the timeless dream of light mists of pale ambrose. Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly scent. Touching, discovering. aus dem Trailer von Das Drama Donna Lewis, I Love You Always Forever, ein Film, der aktuell im CineStar läuft und der auch ab kommenden Donnerstag, sehr gerne nochmal hinzugefügt, im Erfurter Kinoclub am Hirschlachufer laufen wird.
Ich ruiniere dich. Ich mach dich fertig. Ich klebe dich zu von oben bis unten.
Ja, mit dem Kleber?
Mit meinem Geld.
Ja.
Ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa. Stellst du noch eine Ferrari davor, deinem Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es und dann habe ich dich.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Zuvor haben wir Mario Adorf gehört, der jetzt verstorben ist im Alter von 95 Jahren. Darüber gilt es unter anderem zu reden in unseren Kino-News.
Zwei glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Ja, selbstverständlich wollen wir mehr wissen und wir wollen erstmal Mario Adorf gedenken. Und ist ja für uns beide ganz interessant, weil wir jetzt gar nicht unbedingt die Generation Mario Adorf sind. Nee. 1930 in Zürich geboren, jetzt in Paris verstorben im Alter von 95 Jahren. Und wir haben ja beide so im Vorfeld überlegt, Mario Adorf, was fällt uns zuerst ein? Eben, das ist eine ganz berühmte Szene, die immer wieder auch zitiert wird, was wir gehört haben. Das war ein Ausschnitt aus Kirreal, wo er so einen reichen Unternehmer spielt und den Reporter Baby Schimmerlos, der sich da an ihn dran klebt, eben genau diese Drohung ausspricht im rheinischen Akzent. Das wird immer wieder gemacht und da wurde er wohl oft auch empfangen mit dem Satz, ich scheiße dich mit Geld zu. Das ist sicher eine Rolle aus den 80er Jahren Fernsehserie damals gewesen, die ihn bekannt gemacht hat. Da gibt es so einen anderen Film, der dir einfallen würde, wo du sagen würdest, Moment, das ist doch Mario Adorf gewesen.
Na, Momo wird ja immer ganz...
Hast du ja jüngst nochmal gesehen,
ja, extra. Ja, genau. Obwohl er ja auch nicht so eine große, er spielt ja den italienischen Beppo, heißt er ja, glaube ich, das ist ja eine ganz tolle Rolle, weil das eine der wenigen Rollen in dem Film ist, die so rein sympathisch ist. Der hat so ein richtig, also das muss man jetzt auch im Kontrast mal dazu, man bemisst ja auch Schauspieler so an ihrer Vielseitigkeit und hier ist er ja so dieser Lebemann noch extra so, lebt ja auch in diesem Kolosseum, lebt er ja auch so drinnen und macht das ja auch sauber und ist so auch Arbeiterklasse-Typ, der aber so diese gute Laune. Jedes Mal, wenn der kommt, ist er irgendwie ansteckend und irgendwie motivierend und auch ein schöner Kontrast zu diesem doch sehr sarkastischen und vielleicht sogar zynischen Menschen, den er uns ja da präsentiert wird. Und ich muss natürlich sagen, ich muss selber überlegen, Lola war das, glaube ich, der Rainer Werner Fassbinder Film, was eine Ménage à trois am Ende des Films ist und ganz fantastisch ist und hier sozusagen wir eine weibliche Figur haben, bei Fassbinder ja sowieso mal ganz oft, die sich zwischen zwei Männern entscheiden oder zwei Welten vorgestellt bekommen. Mario Adorf repräsentiert eben den Kapitalismus in dem. Und dieser Film macht das am Ende auch sehr zynisch auch vielleicht so ein bisschen vorgelegt an die Key Royale-Rolle, dass sie dem Ganzen, dass es leicht ist, dem Charme des Geldes und des Kapitalismus auch zu verfallen. Und das macht Mario Adorf wirklich ganz toll in dem Film. Auch wenn er uns sozusagen die ganze Zeit als Antagonist uns gezeigt wird, hat der Film eine tolle Lösung, weil es so eigentlich nur aus den Paul Verhoeven-Filmen Blood und, ach, jetzt komme ich gar nicht drauf, aber da war es so ähnlich, dass Antagonisten können manchmal die Faszination haben und am Ende des Films, und das ist ja die schöne moralische Sache des Kinos, Kino muss ja nicht moralisch sein oder muss ja Verantwortung übernehmen. Und gerade solche Figuren können dazu aufblühen, weil sie auch als schöne Projektionsfläche für etwas in unserer Gesellschaft halt repräsentativ stehen. Und das hat er in diesem Film ganz toll gemacht und Fassbinder hat das wundervoll auch mit einfließen lassen.
Weil wir gerade den Namen Rainer Werner Fassbinder genannt haben, das ist, glaube ich, auch besonders bei Mario Adorf, weil viele Schauspieler hatten Probleme seiner Generation, die in den 50ern angefangen haben zu spielen, dass sie teilweise für das alte Kino standen, Opas Kino, und da haben sie die jungen Filme machen ja in den 60er Jahren mit dem Oberhausener Manifest distanziert. Und er hat aber für beide Seiten gedreht, also sowohl für Opas Kino als auch eben für die jungen Wilden wie Rainer Werner Fassbinder. Und Opas Kino meine ich jetzt sehr erfolgreich in den 60er Jahren gewesen, die Karl-May-Verfilmung von Horst Wendland. Mhm. Und er hat eben, das war meine erste Begegnung als 12-Jähriger etwa mit Mario Adorf im Kino, gar nicht so weit weg von hier, in der Johannesstraße, damals noch Leninstraße, im Alhambra-Kino lief der Karl-May-Film Winnetou 1 und da hat er den Bösewicht Santa gespielt. Mhm. Und hat eben die Schwester von Winnetou, Jean Chi, diese sehr attraktive Marie Versini erschossen. Und das war wirklich sowas, wo ich natürlich als Zwölfjähriger, habe ich ihn da gehasst. Das ist ein großes Wort. Also er war einfach der Bösewicht, ne? Wo man dachte, wer ist das? Und er hat eine imposante Erscheinung. Er selber hat ja später aber gesagt, diese Rolle, ja, das war natürlich ein einfach gedrehter Western made in Germany. Aber ist eine seiner berühmtesten Rollen für eine bestimmte Generation zumindest geblieben. Das war die eine Begegnung, die ich hatte. Und dann eine zweite, da muss ich irgendwie auf dem Fernseher auch noch zu DDR-Zeiten einen Film aus den 70ern gesehen habe, heute völlig vergessen, weil er eine Weile lang auch in Italien sehr erfolgreich gedreht hat, meistens so Mafia-Verfilmung. Und der Film heißt Ich habe Angst. Und ich hatte nach dem Film als auch Zwölfjähriger Angst.
Also, war auch da der Bösewicht?
Ja, war auch da der Bösewicht.
Ja. Und auch hier, jetzt könnte man sagen, ich meine, was Christoph Waltz ja immer so hochgehalten wird, dass Christoph Waltz ja international auch diese Grauzone einer Figur herausarbeitet, haben wir ja ganz stark hier bei Mario Adorf. Also wenn ich uns jetzt uns beiden zuhöre, sind das ja auch Rollen, die wirklich Ecken und Kanten und auch unsympathische Züge hatten. Und das Kino darf das ja auch haben. Und ich finde das gerade so schön, wenn Schauspieler eben nicht sagen, ja, spiel mal. Also es gibt ja so Tom Hanks hat ja eigentlich nie wirklich einen Bösewicht gespielt. Ich meine, Road to Perdition, da haben wir es noch als Rache irgendwie verkauft oder so. Aber prinzipiell sind ja eigentlich gerade die faszinierendsten Rollen eigentlich die so mal Gegenseegewohnheiten und die auch mal so ein Badass zu zeigen. Ich meine, Denzel Washington hat im Grunde seinen Oscar als Bösewicht bekommen.
Für Training Day.
Und hat ja vorher wirklich Malcolm X auch gespielt, obwohl der auch unsympathisch Züge hatte, jedenfalls in der Verfilmung. Und da muss ich einfach sagen, da muss man solche Schauspiele wie Mario Adorf da wirklich auch mal adeln, dass sie sowas auch gemacht haben und dass sie da auch sagen, so, ja klar, sagt der, ja, der klassischer Western, aber auch ihm wird bewusst gewesen sein, ja, Momentchen mal, das ist ja aber auch trotzdem keine 0815-Verfilmung, das wird schon auch größer und die haben ja auch in Spanien und so gedreht, ich weiß nicht, ob die nur in Deutschland gedreht haben, das weiß ich gar nicht.
Sie haben manchmal in Spanien gedreht, aber vor allen Dingen im damaligen Jugoslawien haben sie im